Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden und Teams ist das Fundament für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Teams zu Höchstleistungen zu befähigen, stellt dabei die Königsdisziplin für Führungskräfte dar. Hierbei gilt es zu verstehen, was High-Performing-Teams wirklich ausmacht, welche Merkmale diese mitbringen und wie man ein solches Team entwickeln kann. Nathalie Gierlasinski und Julius Weißenburger aus dem Horvath People & Change Team sprechen heute über genau diese Themen. Sie zeigen auf, was Führungskräfte, aber auch Teammitglieder selbst tun können, um ein High-Performing-Team zu entwickeln. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi Nathalie, schön, dass du uns mal wieder von deinem Wohnort Dublin besuchst und wir uns heute im Stuttgarter Office mal wieder live und in Farbe sehen.
Hi Julius, freut mich auch sehr.
Uns ist ja letztens ein spannender Forbes-Artikel in die Hände gefallen zum Thema High-Performing-Teams. Und das ist für uns beide ja besonders relevant, weil wir uns ja in unserer täglichen Arbeit auch total viel mit dem Thema Teams und auch Teamentwicklung beschäftigen.
Genau, und uns ist ja aufgefallen, dass der Begriff Team-Performance sehr vielfältig ist und fast schon inflationär genutzt wird. Deshalb haben wir uns heute ja auch vorgenommen, das Thema zu strukturieren.
Erstmal bedeutet Performance ja übersetzt Leistung. Das ist doch eigentlich ein Wort, das gerade im Kontext einer sich, ich sag mal, vom Mindset wandelnden Gesellschaft relativ umstritten sein könnte. Bei High-Performance-Teams denken doch total viele an ambitionierte Deadlines, hohe Auslastung, Druck und Stress. Warum sprechen wir denn heute trotzdem darüber?
Ja, du erwähnst ja, dass der Begriff Performance negativ behaftet ist und dem stimme ich auch zu. Insbesondere die jüngeren Generationen, Stichwort Gen Z, sind Leistungsdruck gegenüber ja deutlich kritischer eingestellt als frühere Generationen. Das heißt, wir wandeln uns von einer reinen Leistungsorientierung hin zu einer nachhaltigeren Arbeitskultur, kann man sagen. Meiner Meinung nach ist aber eine negative Assoziation im Kontext von High-Performance-Teams nicht ganz berechtigt, weil ein High-Performing- oder Performance-Team ein Team ist, das durch seine Zusammenarbeit und Synergie außergewöhnliche Ergebnisse erreicht. Und deshalb spreche ich persönlich auch lieber von einem High-Performing-Team, weil es ein bisschen positiver konnotiert ist und dem Konzept einfach besser gerecht wird.
Okay, das heißt also, dass ein solches High-Performing-Team nicht eines ist, weil jeder Mitarbeitende als letztes versucht, Feierabend zu machen?
Im Gegenteil, denn ein High-Performing-Team kann Aufgaben erledigen, ohne übermäßig viel Zeit oder auch Energie zu verschwenden.
Und das heißt doch eigentlich auch, dass High-Performing-Teams eben nicht nur aus einzelnen High-Performern bestehen, oder?
Ja, genau. Also kann natürlich sein, muss aber nicht, weil es ja um die Gruppe geht, also das gesamte Team. Das heißt, jedes Mitglied ist wichtig und trägt zur Erreichung des gemeinsamen Ziels bei, mit den persönlichen Stärken und auch Schwächen. Die einzelnen Teammitglieder können also noch so leistungsstark sein. Wenn das Team nicht als Ganzes funktioniert, dann wird das einfach sehr schwierig bis unmöglich mit einer hohen Leistungsfähigkeit.
Okay, und wie würdest du diesen Begriff High-Performing-Teams jetzt in einem Satz zusammenfassen?
Ich persönlich beschreibe High-Performing-Teams immer ganz gerne als ein Uhrwerk, bei dem alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und reibungslos ineinander greifen, sodass einfach auch bestmögliche Ergebnisse erzielt werden.
Okay, also die Metapher finde ich sehr, sehr passend. Gleichzeitig erkenne ich da irgendwie einen gewissen Widerspruch zur Definition von Leistung, die ich damals im Physikunterricht gelernt habe. Da war doch eigentlich Leistung als Arbeit durch Zeit definiert. In dem Kontext ist es jetzt aber nicht so.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. Und das ist sicherlich in vielen Köpfen verankert, weshalb der Begriff Leistung oder Performance auch häufig so eine negative Assoziation mit sich bringt. Aber wir können natürlich nicht die Definition von Leistung in der Physik einfach auf den Arbeitskontext übertragen. Das liegt daran, dass wir im Arbeitskontext noch weitaus mehr relevante Faktoren haben, die auch nicht unbedingt quantifizierbar sind. Ja, also wir haben zum einen die Effizienz, das heißt, wie viel Arbeit wir pro Zeiteinheit erledigen. Und dann haben wir auch noch die Effektivität, also ob wir überhaupt das Richtige tun. Denn es bringt nichts, wenn wir viel und schnell arbeiten, aber nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Das wäre nämlich so, als ob wir einen Marathon mitlaufen, schnell laufen, aber an der falschen Kreuzung abbiegen oder sogar in die falsche Richtung laufen.
Ja, und da kann man dann tatsächlich relativ lange laufen. Wenn ich jetzt an Reorganisation denke, ein Fall, der bei uns ja doch relativ häufig auch vorkommt, wo sich beispielsweise neue Teamkonstellationen zusammenfinden. Und da kommt es ja eigentlich auch sehr, sehr häufig zu Einbußen in Effizienz und Effektivität.
Ja, absolut. Den Fall hatte ich vor kurzem noch, dass ein Kunde aus der Medizintechnikbranche mit folgender Situation auf uns zugekommen. Es gab eine Reorganisation und kurz darauf wollte der Kunde seine Marktposition durch die Entwicklung einer neuen Softwarelösung stärken. Und das Team, das dafür zusammengestellt wurde, also für die Entwicklung der Software, das hatte alle erforderlichen Kompetenzen, hat wirklich hart gearbeitet. So hart, dass es schon ein Problem mit Überlastung gab. Und problematisch war auch, dass es ständig zu Missverständnissen kam und die Vorgehensweise, die Ziele einfach nicht klar waren, sodass es zu Verzögerungen und auch letztendlich einer fehlerhaften Software kam. Vor dem Hintergrund haben wir den Kunden dann auch bei der High-Performing-Teamentwicklung unterstützt und so erreicht, dass das Team zukünftig besser abgestimmt war und an einem Strang gezogen hat.
Das Beispiel zeigt ja eigentlich ganz deutlich, dass es sich wirklich lohnt, in ein gut abgestimmtes Team zu investieren. Und zusammenfassend profitiert also nicht nur das Unternehmen als Ganzes, sondern eben auch vor allem das Team selbst von der gelungenen Zusammenarbeit, einem angenehmen Arbeitsklima, ja, gemeinsam Erfolgen und auch Themen, auf die man vielleicht gemeinsam stolz sein kann. Und das ist doch, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Schlussaussage, bevor wir uns dann wirklich mal den Merkmalen von High-Performing-Teams widmen. Welche sind das denn ganz konkret?
Ja, also dazu gibt es eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die das untersucht haben. Und auch wenn sich die Ergebnisse zwischen den Studien teilweise etwas unterscheiden, lässt sich doch eine gemeinsame Schnittmenge an Merkmalen herausfiltern. Recht einflussreich war eine Studie von Google, die bei 180 Google-Teams überprüft hat, welche Muster und Merkmale Teams aufweisen, die wirklich Bestleistungen erbringen und zu den sogenannten High-Performing-Teams gehören. Und dabei wurden 5 Merkmale identifiziert, ja, die auch ganz häufig in anderen Studien wiedergefunden wurden. Deshalb möchte ich mich im Verlauf auf diese auch beschränken. Das war an Platz 1 die psychologische Sicherheit im Team, ja, mit wirklich großem Abstand, gefolgt von der Zuverlässigkeit der Teammitglieder. An Platz 3 war die Struktur und Klarheit im Team. An Platz 4 dann die Sinnhaftigkeit, die ein jedes Teammitglied in der Arbeit sieht, und an Platz 5 die Wahrnehmung der Relevanz der Arbeit.
Okay, also vermutlich auch nicht die Themen, an die man initial denkt, wenn man das Wort Performance hört. Die psychologische Sicherheit, hattest du gemeint, ist der wichtigste Faktor. Wie würdest du die denn beschreiben?
Die psychologische Sicherheit würde ich beschreiben als nichts anderes als Vertrauen im Team. Ja, also High-Performing-Teams scheinen ein enorm hohes Vertrauen dahingehend zu haben, Fragen, Kritikpunkte, Ideen zu platzieren, auch mal Fehler offen einzugestehen, ohne dabei Angst vor negativen Konsequenzen zu haben und zum Beispiel blöd dazustehen.
Und das zweite Merkmal, Zuverlässigkeit, das ist ja relativ einleuchtend, ja, oder eindeutig. Das bedeutet doch einfach, dass alle Teammitglieder ihre Arbeit in der vereinbarten Zeit erledigen.
Genau, das heißt, High-Performing-Teams oder Teammitglieder halten sich an Abmachungen, streben dabei auch nach einer hohen Qualität ihrer Arbeit. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, wenn es mal eng wird, und das kennen wir alle, dann sprechen die Teammitglieder offen darüber und übernehmen auch Verantwortung.
Okay, und was ist mit den 3 restlichen Merkmalen? Das waren ja Struktur und Klarheit, Sinnhaftigkeit und Relevanz. Was ist denn mit denen?
Also die Struktur und die Klarheit im Team bezieht sich auf Punkte wie Rollenklarheit, ja, Verantwortlichkeiten, die Klarheit der Ziele und auch Erwartungen, die wirklich transparent sein sollten, sowohl auf Team als auch auf individueller Ebene. Es reicht also nicht, wenn diese Punkte implizit im Raum stehen. Das heißt, alle ja vermeintlich wissen, wer wofür wann zuständig ist. Nein, in High-Performing-Teams werden diese Punkte explizit diskutiert und bestenfalls auch schriftlich festgehalten. Und das ist übrigens auch eine super Sache, um die Zuverlässigkeit im Team zu erhöhen. Bei dem vierten Merkmal, das häufig identifiziert wird bei High-Performing-Teams, das war ja die Sinnhaftigkeit, geht es um den Sinn, den die einzelnen Teammitglieder in ihrer Arbeit sehen. Das kann für den einen die hohe finanzielle Sicherheit sein, die mit dem Job einhergeht, und für den anderen die persönliche Weiterentwicklung. Der letzte Punkt, Relevanz, bezieht sich darauf, dass die Teammitglieder ihre Arbeit, also auch ihren individuellen Beitrag, als möglichst relevant wahrnehmen müssen, indem ihnen zum Beispiel bewusst ist, inwieweit er auf das gemeinsame Teamziel einzahlt. Jetzt haben wir die letzten Minuten darüber gesprochen, wie wir ein High-Performing-Team definieren, welche Merkmale besonders häufig bei solchen Teams gefunden werden. Und als nächstes interessiert mich natürlich, Julius, welche konkreten Maßnahmen Führungskräfte denn anwenden können, um eine solche Kultur zu fördern. Also ja, was sollten Führungskräfte beachten?
Ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass sich Führungskräfte mit der Thematik auseinandersetzen, ja, und auch dafür sensibilisiert sind. Also ein grundlegendes Verständnis zu haben, welche Faktoren so ein High-Performing-Team ausmachen, es auch bedingen, das ist definitiv ein guter Startpunkt. Und vielleicht hilft dir auch genau unser Podcast dabei, genau dieses Verständnis entweder aufzubauen oder noch weiter zu schärfen. Und um das vielleicht auch nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen, alles, was wir in Unternehmen und Organisationen messen, also von Umsatz bis Gewinn, ja, all diese Zahlen sind immer ein Nebenprodukt menschlicher Leistung. Und diese menschliche Leistung, die ist teilweise eben, wie du auch vorhin schon gemeint hast, nicht so leicht quantifizierbar. Nichtsdestotrotz unglaublich relevant zu fördern. Und das kann man sich eigentlich ganz gut am Beispiel von einem Bauern vorstellen, ja, der seinen Boden für seine Pflanzen vorbereitet und pflegt, der also sicherstellt, dass die richtige Bodenbeschaffenheit existiert, die richtige Infrastruktur bereitsteht und eben die richtigen Pflanzen auch voneinander profitieren. Und das zeigt für mich auch ganz deutlich, dass High-Performing-Teams eine Thematik sind, die eben nicht von Beginn an bestehen, sondern sich eben erst entwickeln und eben auch eine kontinuierliche Entwicklungsarbeit benötigen. Und damit können wir eigentlich auch die These aus dem Weg räumen, dass Führungskräfte lediglich gute Personen, ja, oder Bauern gute Pflanzen an einem Ort zusammenbringen müssen und sofort die Performance stimmt.
Ja, absolut. Aber apropos Ort oder beziehungsweise Büro, ob Teammitglieder in einem gemeinsamen Büro sitzen oder nicht, spielt laut Studie tatsächlich keine Rolle für die Teamperformance.
Ja, das unterstützt die Aussage dann auch noch weiter. Mal abgesehen davon, der Führungskraft kommt ja auch ganz natürlich durch ihre Funktion eine Vorbildrolle zu. Und all die Verhaltensweisen und Merkmale von High-Performing-Teams, die müssen eben auch von Führungskräften entsprechend vorgelebt werden. Dabei ist aber zu beachten, dass eben Führungskräfte trotz ihrer Funktion auch Teil des Systems sind, beziehungsweise in anderen Worten eben auch Teil des Teams. Und sich davon zu lösen, ja, in dieser Teamentwicklungsrolle, ist manchmal gar nicht so leicht. Und gerade deshalb kann hier es auch extrem hilfreich sein, einen externen Blick hinzuzuziehen.
So eine Herausforderung für Führungskräfte, ne? Einerseits stehen Führungskräfte ihren Teammitgliedern einfach hierarchisch gegenüber und andererseits müssen sie den Spagat schaffen, um als Teil des Teams auch auf Augenhöhe wirklich mit den anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten zu können. Aber um wieder zurück auf die konkreten Maßnahmen zu kommen, kann denn eine Führungskraft auf alle Merkmale Einfluss nehmen? Also bei den Merkmalen Zuverlässigkeit oder Sinnhaftigkeit stelle ich mir das etwas schwieriger vor als zum Beispiel bei dem Merkmal Klarheit.
Ja, also da hast du vollkommen recht. Zuverlässigkeit beispielsweise ist eine relativ konstante Personenvariable, also nicht wirklich direkt durch Führungskräfte beeinflussbar. Nichtsdestotrotz, man kann sich natürlich im Team auf klare Regeln committen, also beispielsweise, dass frühzeitig angesprochen wird, wenn Themen in der vereinbarten Zeit nicht fertiggestellt werden können. Das hattest du vorhin auch erwähnt, Nathalie. Und jede Führungskraft soll sich vielleicht auch mal selbst fragen, ja, also wirklich reflektieren, wie zuverlässig bin ich selbst? Kann sich mein Team wirklich auf mich verlassen? Halte ich meine Versprechen ein? Und all diese Dinge sind natürlich im Remote-Kontext auch super möglich.
Okay, verstanden. Und wie sieht es jetzt mit der psychologischen Sicherheit aus? Also was können Führungskräfte hier tun, um wirklich so eine Vertrauenskultur zu fördern?
Ja, zunächst mal sich vielleicht wirklich tief in die Augen zu schauen und zu fragen, lege ich momentan den passenden Nährboden für eine solche Vertrauenskultur, die benötigt wird? Also inwieweit lasse ich denn alternativ Meinungen zu? Bin ich konstruktiv? Zeige ich ausreichend Vertrauen, ja, in die Fähigkeiten meines Teams? Und man kann beispielsweise wirklich leicht damit beginnen, mal offen und ehrlich zu sagen, auch dem Team zu spiegeln, was in einem Meeting nicht gut funktioniert hat und vielleicht auch eigene Fehler sich in der Runde einzugestehen.
Okay, also sich selbst hinterfragen, inwieweit man eben selbst eine solche offene Vertrauenskultur schon vorlebt als Führungskraft und damit schon mal die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Genau, und das Stichwort ist eigentlich Reflexion. Die ist eben auch ein ganz wesentlicher Faktor für eine konstruktive Fehler- und Feedback-Kultur. Und ich glaube, der Begriff, der ist doch sehr, sehr vielen geläufig, sehr, sehr oft verwendet, aber definitiv etwas, was sich Führungskräfte ganz oben auf die Agenda schreiben sollten, wenn sie eben ein High-Performing-Team entwickeln möchten. Und um eine solche Kultur eben zu fördern, können beispielsweise Formate etabliert werden, in denen Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig Feedback geben, das eben in wiederkehrenden Runden tun, häufiger vielleicht zu übergreifenden Themen offene Fragerunden etablieren. Und ganz, ganz wichtig ist hierbei eben auch zu erwähnen, es geht eben vor allem auch um die Art und Weise, wie das von Teammitgliedern und den Führungskräften gelebt und auch vorgelebt wird.
Mhm. Ja, du erwähnst ja jetzt die Fehler- und Feedback-Kultur im Kontext von Vertrauen. Das heißt ja aber nicht, dass wir das klassische Teambuilding vernachlässigen können, oder?
Auf keinen Fall. Ich glaube, da werden bei uns auch einige echt traurig. Das Thema wird tatsächlich häufig unterschätzt. Events, die sich eben außerhalb vom Arbeitsalltag bewegen, die können extrem hilfreich sein für Vertrauensbildung und auch vor allem das gegenseitige Verständnis. Man sagt ja auch, Nähe schafft Vertrauen, ja, und das ist eben in den richtigen Kontexten richtig. Wichtig ist eben, dass sich alle auch mal in einem anderen Rahmen begegnen, außerhalb vom Arbeitskontext.
Sehe ich genauso. Und ich denke, wichtig ist auch nochmal zu betonen, dass die Teammitglieder alle eine positive Grundhaltung mitbringen müssen, also auch offen sein sollten für Weiterentwicklung. Denn wenn keiner wirklich mitzieht, wird es für die Führungskraft auch einfach total schwer, natürlich das Team weiterzuentwickeln.
Absolut, ja. Und hier gilt es dann auch wirklich als Führungskraft einen langen Atem zu haben, ja, auch mal hartnäckig zu bleiben und eben kontinuierlich Räume und Angebote zu schaffen. Hier nochmal das Stichwort, ja, also es geht um eine Entwicklung, ja, und nicht um etwas, was von heute auf morgen geschieht.
Okay, das heißt, eine positive Grundhaltung, Weiterentwicklungswille ist ein Stück weit Voraussetzung. Es müssen aber auch die entsprechenden Räume geschaffen werden, damit sich so eine Vertrauenskultur entfalten kann. Dann jetzt zum Punkt Struktur und Klarheit. Das ist ja etwas, das Führungskräfte bzw. Teams recht gut steuern können. Was kann ich hier als Führungskraft beachten?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, womit viele schon was anfangen können. Im Team sollten eben Rollen und Verantwortlichkeiten möglichst klar definiert sein, weil das eben, ja, wie der Begriff auch sagt, ausreichend Sicherheit und Struktur in der täglichen Arbeit gibt. Und genauso klar eben, wie Rollen und Verantwortlichkeiten im Team sein sollten, sollten auch Zielsetzungen und Zielbeiträge sein. Und hier eignet sich beispielsweise die OKR-Methodik sehr gut. Das ist eine agile Methode zur Strategieumsetzung und zum Zielmanagement. Aber wem sage ich das? Nathalie, du bist doch die Expertin in dem Thema. Hast du nicht erst letztens ein Projekt bei dem Kunden dazu begleitet?
Ja, richtig. Wir haben einem Energiekonzern dabei geholfen, die OKR-Methodik einzuführen, um so die Umsetzung der Unternehmensziele zu unterstützen. Weil was man bei der OKR-Methodik im Prinzip macht, ist auf Basis der übergreifenden Unternehmensvision und auch Mission für jede Abteilung, jedes Team und jeden Mitarbeitenden individuell klar definierte Ziele abzuleiten. Und so schafft man es, die Arbeit jedes Einzelnen auf die strategischen Prioritäten des Unternehmens auszurichten. Damit einher geht auch eine hohe Transparenz der individuellen Beiträge zur Gesamtleistung, das heißt, die Wahrnehmung der Relevanz der Arbeit wird sicherlich auch für alle Mitarbeitenden, Beteiligten erhöht.
Ja, und das war ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir vorhin erwähnt hatten. Und wer vielleicht jetzt morgen nicht sofort eine agile oder eine neue agile Zielsetzungsmethodik einführen will, der kann gegebenenfalls auch in Workshops, ja, mit seinem Team oder seinen Teams die bisherigen Beiträge zu Unternehmens- und Bereichszielen identifizieren. Das kann eben auch ein Startpunkt sein. Also es muss eben nicht immer eine neue Methodik sein, sondern die regelmäßige Auseinandersetzung des Teambeitrags oder mit dem Teambeitrag, das kann schon ausreichen. Und wichtig ist eben auch, du hast es gerade schon erwähnt, dass wir hier auch auf den individuellen Beitrag schauen.
Julius, du sprichst jetzt schon die Individualebene an, beziehungsweise die Mitarbeitendenebene. Was können denn beispielsweise wir jetzt ab morgen anders machen?
Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir nicht zu sehr in Floskeln sprechen. Der Startpunkt zur Veränderung ist zunächst mal genauso wie bei den Führungskräften erstmal ein gemeinsames Bewusstsein für die Thematik zu schaffen. Also vielleicht mal aus der eigenen Haut rauszugehen, ja, in die Vogelperspektive zu wechseln und einfach auf die Zusammenarbeit im Team gucken. Also was beobachte ich, wie tickt mein Team, welche Muster haben wir und vielleicht auch welche Prozesse laufen aktuell nicht so richtig gut. Und dann auch wirklich mal ganz proaktiv sein, den Kolleginnen einen Feedback-Termin einstellen, ja, oder einen Termin, um die gemeinsame Zusammenarbeit zu reflektieren.
Okay, also das sind ja wirklich praktische und gut umsetzbare Tipps für den Arbeitsalltag. Ein Thema, das mich jetzt noch besonders interessiert und vermutlich dich genauso, das ist das Thema Veränderungen. Wie macht sich denn eine High-Performing-Teamkultur in Veränderungen beziehungsweise auch größeren Transformationen bemerkbar?
Also grundsätzlich lässt sich auf der Basis von Beobachtungen aus unserem Arbeitsalltag schon eindeutig sagen, dass Teams, die sich schon vor einer Veränderung oder einer Krise stärker mit sich selbst, ihren Zielsetzungen oder auch ihrer Zusammenarbeit, ja, befasst haben, dass diese Teams deutlich resilienter gegenüber Veränderungen sind. Und das liegt natürlich daran, dass es eben schon bestehende Routinen gibt, ja, das Team sich schon häufiger selbst hinterfragt und dass es auch vor allem Räume gibt, wir hatten es vorhin schon angesprochen, wo eben offene Themen geklärt, ja, oder platziert werden. Das schafft natürlich eine ganz, ganz andere Nähe und Vertrautheit im Team, die einfach unglaublich wichtig ist, gerade im Veränderungskontext. Zusätzlich besteht eben auch das Thema Klarheit und Struktur, ja, also in Verantwortlichkeiten und Rollen. Und hier ganz wichtig, selbst wenn das Thema Struktur und Klarheit oder Rollen und Verantwortlichkeiten von der Veränderung betroffen sind, kommen diese Teams auch häufiger besser durch die Veränderung.
Das heißt ja, im Grunde trifft die Veränderung auf ein reiferes System bzw. Team, das durch die existierenden Routinen dann besser mit der Veränderung umgehen kann.
Ganz genau. Und das macht eigentlich auch unser heutiges Thema so relevant. Denn gerade in Zeiten von einem kontinuierlichen Wandel, ja, in dem es wenig Stabilitäts- und Ruhephasen für Organisationen gibt, können eben die beschriebenen Merkmale von High-Performing-Teams und eben die zugehörigen Maßnahmen einen echt hohen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, weil sie eben für genügend Stabilität sorgen.
Ja, total. Ich denke, es ist aber auch wichtig anzumerken, dass der Erfolg nicht immer allein von der Zusammenarbeit des Teams abhängt, ne, sondern auch von Faktoren beeinflusst wird, die außerhalb des Einflussbereiches des Teams liegen.
Ganz genau. Also es ist halt eben ein Hebel von vielen, ja, der im Kontext von Veränderungen hilfreich sein kann. Natürlich gibt es weitere Themen, die eine Rolle spielen können. Also wie beispielsweise die Führungskraft, ja, der Zeitpunkt und Raum der Veränderung und eben auch der Impact.
Alles klar, okay, das waren echt viele Punkte. Dann lass uns doch jetzt mal unsere letzten Minuten des Gesprächs zusammenfassen. Julius, was hast du von dem ersten Teil unseres Gesprächs mitgenommen?
Ja, du hattest vorhin die Metapher von dem Uhrwerk verwendet, die fand ich sehr, sehr passend. Also High-Performing-Teams sind eben Teams, in denen alle Bestandteile optimal aufeinander abgestimmt sind, ja, und sich auch gegenseitig ergänzen. Und durch die Art und Weise der Zusammenarbeit können die Teams eben bestmögliche, ja, oder beste Ergebnisse erzielen. Und die müssen auch dafür zwangsläufig gar nicht mehr arbeiten, ja, was man vielleicht häufig denkt. Und das Merkmal, was eben in High-Performing-Teams am stärksten zum Tragen kommt, ist die psychologische Sicherheit, die eben sehr, sehr stark auf Vertrauen auch basiert. Nathalie, du vom zweiten Teil?
Ja, ich habe mitgenommen, dass High-Performing-Teams in den meisten Fällen resilienter sind, wenn es zu Veränderungen kommt und auch tendenziell eine höhere Veränderungsbereitschaft mitbringen. Deshalb hat so eine High-Performing-Kultur auch eine unheimlich hohe Relevanz im Business-Kontext. Und zuletzt auch, dass wirklich jeder von uns mit kleinen Dingen im Alltag einen großen Unterschied machen kann und damit eine High-Performing-Teamkultur fördern kann.
Ich würde sagen, das haben wir sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank, Nathalie, für den spannenden Austausch. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Und ich bin schon total gespannt, welche weiteren Erfahrungen wir in dem Themenfeld noch sammeln dürfen, sowohl persönlich als auch im Beratungskontext.
Darauf bin ich auch sehr gespannt. Hat mich auch sehr gefreut, Julius, heute mit dir über das Thema zu sprechen. Und wir sehen uns.
Ciao, Nathalie.
Ja, das waren viele aufschlussreiche Impulse zum Aufbau und Management von High-Performing-Teams, die die Business-Relevanz dieses Themas verdeutlichen. Sie zeigen aber auch, dass die Thematik voller Dynamiken steckt und kontinuierliche Arbeit bedeutet. Und das macht sich am Ende bezahlt für Unternehmen und für Teams. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk. We'll be right back.